Auch das ein Drogensong, aufgenommen von Tricky, gemeinsam hier mit Alanis Morissette, die im Hintergrund zu hören war. Keep Living ruft sie die ganze Zeit, Excess, so heißt der Track. Sie hören das am Radio 1 Radio Day zum Rausch. Und da soll es jetzt gehen um Rockmusiker und Drogen. Das ging lange Zeit Hand in Hand, dachten die Fans, obwohl die Musiker ganz oft Stein und Bein schworen, nein, sie würden gar keine Drogen nehmen. Gibt so eine schöne Szene in Pink Floyd Live in Pompeji. Da sagt, ich glaube, es ist David Gilmour, guckt treu doof in die Kamera und sagt, nee, das sind wir gar nicht, wir nehmen keine Drogen, könnt ihr uns vertrauen? Und oft liest man dann erst am Ende eines langen Musikerlebens in den Autobiografien der Künstler, welche Unmengen an illegalen Substanzen, die tatsächlich in sich reingeschaufelt haben. Diese Bücher hat Radio 1 Moderator Helmut Heimann alle verschlungen und viele der ganz großen Idole auch selbst getroffen. Hallo Helmut.
Hallo, grüß dich.
Würdest du sagen, es gab einen, von dem man behaupten könnte, es war der schlimmste von allen, was den Gebrauch von Drogen angeht?
Ja, da könnte man jetzt eine Menge Leute aufzählen. Elvis zum Beispiel, der nie gedacht hat, dass er überhaupt jemals eine Droge angerührt hätte. Und in der Biografie über Elvis steht dann dieser wunderbare Satz, wenn jede Spritze, die sein Arzt ihm verpasst hat, einen kleinen Tintenspot mitgehabt hätte, hätte er ausgesehen wie der schwärzeste Schwarze überhaupt.
Was hat er denn genommen?
Verschreibungspflichtige, weiß ich, Beruhigungsmittel, natürlich Aufputschmittel und so weiter, aber eben verschreibungspflichtiges Zeug, die sein Arzt ihm gegeben hat, und deshalb waren die anderen, waren Junkies mit Gras und sowas, wollte er überhaupt nichts zu tun haben, und das hat er wirklich geglaubt, dass er völlig clean ist, und das gehört halt dazu.
Ich habe bei Jim Morrison von den Doors immer gedacht, das war doch eigentlich ein Alki, weil es ist von ihm dieser Spruch bekannt, wozu soll ich illegale Drogen nehmen, wenn ich Alkohol an jeder Ecke, in jedem, fast jedem Land der Erde kaufen kann, und ich kann mich damit zusaufen in jeder Dosis, wie auch immer ich will, und weiß trotzdem nicht, wie ich da hingekommen bin, wo ich am nächsten Morgen aufwache. War das so?
Ja, Jim ist ein spezieller Fall, würde ich mal sagen. Also erstens spielt in der Zeit, in den 60er Jahren, da war die Forschung, auch die Selbstforschung, noch nicht so weit. Man wusste also nicht genau, was Drogen mit einem machen, weiß man heute vielleicht auch nicht. Aber die Doors, Jim im Speziellen, haben definitiv als Psychedelika angefangen. Die erste Scheibe Break On Through, der Name allein, The Doors of Perception, bezieht sich auf Aldous Huxley, also die Pforten der Wahrnehmung und so weiter. Und viele, viele Songs waren hochgradig psychedelische Songs. Und Jim kam dann eben mit der Zeit auf den Alkoholgeschmack, manche sagen leider, für sein Leben war es sicher auch eine Tragödie, aber das letzte Album, viele sagen dann, ja, Alkohol hat alles kaputt gemacht und so. Ich bin nun kein großer Fan von Säufern, aber LA Woman, das letzte Album vor seinem Tod, was er aufgenommen hat, ist ein fantastisches Album, Blues basiert, und da spricht auch der Schnaps aus seiner Stimme, aber da passt's halt auch.
Weißt du, wie es bei Patti Smith war? Du wirst wahrscheinlich genau wie ich unvergessen haben, dieses großartige Rockpalast-Konzert, das damals ja auch im Fernsehen übertragen wurde. Wir alle haben uns das angeguckt, und es hieß ja immer, oh Mann, ist die Frau fertig, ne? Ist die am Ende, die nimmt bestimmt Heroin. War das so, weißt du das?
Heroin hat man, glaube ich, nie in Zusammenhang mit Patti gebracht. Das ist sicher andere Sachen. Ich meine, New York, 70er Jahre, Punk, come on. Da, wenn du dich nicht an dein Bett gefesselt hast, bist du früher oder später in was reingerauscht. Also so nüchtern ist sie sicher nicht durchs Leben gegangen. Aber Heroin, das wäre mir absolut neu.
Was ist mit den Stones?
Ja, die Stones, die sind natürlich ich möchte sagen, die Drogenband überhaupt, hauptsächlich natürlich durch Keith Richards, aber auch schon Brian Jones, der ewig schon gestorben ist, 1969, einer der ersten großen Rocktoten. Das hing eben auch mit Drogen zusammen, auch mit Beruhigungs, der hat alles kreuz und quer genommen, war ein Wrack und ist dann auch draufgegangen. Und Keith Richards, der zu dieser Zeit dann auch mit Heroin in Berührung kam, ist vielleicht der berühmteste überlebende Junkie überhaupt in der Rockgeschichte.
Warum lebt Iggy Pop noch?
Ja, hat jedes Recht dazu, hat auch auf die Bremse gedrückt irgendwann und sich nicht mehr den Bauch und die Brust aufgeschnitten und die Drogen sein gelassen, wobei ich weiß natürlich nicht, was Iggy heute, ob er auch sein Joint, sein Feierabend-Joint noch raucht und so, es kann gut sein, aber das ist ja nicht tödlich, also Iggy.
Welche Drogen damals eine Rolle gespielt haben und ob sich das verändert hat, die ganze Szene, ob die Drogen sich geändert haben und wie vielleicht Stars, die danach kamen, damit umgegangen sind, darüber reden wir gleich mit Helmut Heimann. Long Way Home, Duran Jones and the Indications, neue Musik aus den USA am Radio 1 Radio D. Rausch. Helmut Heimann ist bei mir, Experience-Moderator. Helmut, und natürlich kann ich dich hier nicht entlassen, ohne zu fragen, was eigentlich mit Dylan? Hat der Drogen genommen?
Davon ist absolut auszugehen. Also er hat, wenn man die Songs an sich analysiert, kommt man kaum auf Drogenhinweise, abgesehen davon, dass zum Beispiel The Mighty Quinn hieß es, ja, Heroin makes everybody wanna dose und so weiter, aber das sind dann an Haaren herbeigezogene Begründungen, würde ich sagen. Aber insgesamt Mitte der 60er war das schon sehr psychedelisch, was er von sich gegeben hat.
Haben die Rockmusiker damals andere Drogen genommen als heute?
Davon ist auszugehen. Es gibt ja heute viele Drogen, die es damals überhaupt noch nicht gab. Es war also Rockmusik, Musik überhaupt und Drogen, das ist eine uralte Beziehung. Also es hat das erste Mal jemand in den Rhythmus geklopft hat. Ne? Da spielt immer das Spirituelle auch mit rein, die Trance-Effekte. Also es gehört im Prinzip untrennbar zusammen. Ich will Ihnen so sagen, dass Bach jeden Tag irgendwas genommen hat, damit er inspiriert war. Aber
es waren keine Bachblüten.
In 50er, eigentlich schon in 30er Jahren ging es los, als Platten dann kamen und als die Auftritte härter getimt waren, als die Minstrel-Sänger im Mittelalter unterwegs waren, da fuhren Drogen dann noch so als Triebwerk, wurden die eingesetzt. Also wenn du halt eine Tour hast, musst du um 8 Uhr auftreten, sonst fällt das Ding auf, wenn du nicht fit bist. Und wenn du Kopfschmerzen hast oder fühlst dich nicht, dann nimmst du halt eine Tablette. Hank Williams, ein berühmtes Beispiel, auch ein Drogentoter in 50er schon, der hatte immer Kreuzschmerzen und kam dann auf Heroin zu hängen, weil er eben gemerkt hat, da gehen die Kreuzschmerzen weg, und viel weiter hat er dann eben nicht gedacht und hat das mit einem frühen Tod bezahlt.
Was ist mit relativ, sagen wir mal, modernen Musikern? Ich denke jetzt mal so an Michael Jackson, an Prince, Amy Winehouse.
Ja, das ist ja dieser Fall, den ich eben angesprochen habe, diese modernen Drogen. Man liest ja immer wieder, dass in den USA diese nicht Heroin-Epidemie, aber das sind eben so legale Stoffe, die Industrie stellt die her, die wirken wie Heroin, Heroin-Derivate wahrscheinlich dann, heißen irgendwie ganz anders und die kriegst du auf Rezept. Und Michael Jackson ist ja ein ganz berühmter Fall, der hatte auch irgendwie Schmerzen hier und Schmerzen da und konnte nicht gut schlafen. Und sein Arzt hat ihm dann was verschrieben, was Michael Milk genannt hat. Can I have my milk? Und dann kriegte er eben seine Milk, und das war in Wirklichkeit halt eine super harte Droge. Da hängen ganz viele normale Amerikaner auch drauf. Aber Prince zum Beispiel, derselbe Fall, hat auch Schmerzen gehabt, ging dagegen mit diesen Mittelchen vor. Tom Petty jetzt neuerdings, völlig überraschend, ne, dass er kifft, hat man gewusst, auch dass er früher bei heroinsüchtig war, aber dass er irgendwie ganz heavy-duty Medikamente nimmt, die schreibt natürlich, der Arzt schreibt dir nicht unbegrenzt Rezepte dafür auf, da gehst du halt zu einem Dealer, irgendjemand, der dir das Zeug beschafft, aber es gibt's in Apotheken und das ist eben so sehr neu, möchte ich sagen.
Bei Amy Winehouse weiß man ja auch aus ihren Texten, dass sie immer gegen ihren Lover gesungen hat, I like puff and you like blow, also ich kiffe lieber und du magst lieber Kokain. Wie ist das mit ihr?
Mit Amy?
Ja.
Amy war auch kein Engel, das weiß man. Ein Liedtext ist schnell geschrieben, ich kiffe, du schießt. Aber in Wirklichkeit war es wohl so, dass es kaum eine Droge gab, zu der sie Nein gesagt hat. Also halt auch der typische Club 27-Effekt, ne? Diese ganzen Musiker, Musikerinnen, die mit 27 gestorben sind, da kann man lange drüber diskutieren, wieso das ausgerechnet in dem Alter so oft passiert. Kurt Cobain, ein anderer, der hat es nie versteckt, dass er heroinsüchtig war.
Du hast uns einen Song mitgebracht, den wollen wir zum Abschluss noch spielen. Was ist das?
The Acid Song von Loudon Wainwright III. Das ist so ein amerikanischer Songwriter, der eben auch in den 60er Jahren sozialisiert wurde als Acid, LSD, on Vogue war, als ganz viele, die Beatles waren Acid-Apostel und so, mit Lucy in the Sky with Diamonds und all das. Und er guckt jetzt eben 20 Jahre später oder so zurück und trifft ein paar Freunde und sie gehen auch mal wieder auf den Trip und erzählt, was da so alles passiert.
Und dich haben wir heute Abend wieder 23 Uhr?
Genau, da geht es dann um die Rolling Stones, Keys, The Great Survivor.
Sehr gut, mit Helmut Heimann. Schön, dass du bei uns warst.
Danke.